Was ist denn? Schmeckt es nicht? Was? Sorry. Diesmal. Ich glaube, es war nur Jana diesmal, die.
Ja.
Nicht du. Hast du nachgerastet oder?
Nee.
Es geht wieder. Gut. So, Jana. Jetzt deine große Chance. Hare Krishna, wir singen jetzt. Ich verstehe das auch. Wir schaffen es, es ist noch dreiviertel Stunde. Wir singen jetzt ein Lied zu Lord Krishna, was das fünfte Prinzip betrifft, nämlich dass man mit großer Ernsthaftigkeit das aufgibt, was hinderlich ist für die Entwicklung des hingebungsvollen Dienstes. Ich lese euch den Text vor. Mit großer Ernsthaftigkeit werde ich alles aufgeben, was für deinen hingebungsvollen Dienst nicht förderlich ist. 102. Beziehungsweise 103. Ich werde keine, und jetzt zählt Bhaktivinoda Thakur auf, was nicht förderlich ist. Ich werde keine Gemeinschaft pflegen mit Menschen, die gegen die Ausführung des hingebungsvollen Dienstes sind. Ich will nicht einmal diejenigen anschauen, die Sri Chaitanya feindlich gesonnen sind. Ich will an keinem Ort wohnen, das für den hingebungsvollen Dienst nicht förderlich ist. Und ich will keine Freude an Tätigkeiten oder Dingen haben, die nichts mit hingebungsvollen Dienst zu tun haben. Ich will kein Buch lesen, das mit reiner Hingabe nicht vereinbar ist, noch Auslegung von den Schriften anhören, die den Prinzipien reiner Hingabe widersprechen. Ich will keinen Ort als heilig ansehen, an dem Sri Chaitanya zurückgewiesen wurde. Ich will nicht die unwichtige, unpersönliche Philosophie von Jnana oder Karma studieren, weil sie ein Hindernis für den hingebungsvollen Dienst darstellt und deshalb wertlos ist. Ich will an keinem Fest teilnehmen, das mich an der ordentlichen Ausführung hingebungsvollen Dienstes hindert. Ich will meine eigenen, hört genau hin, weil das mit kritischem Ohr, ich will meine eigenen Verwandten und Familienmitglieder als Fremde ansehen, wenn sie dem hingebungsvollen Dienst abgeneigt sind. Ich will alle Freuden aufgeben, die mich an der Hingabe hindern. Ich will keine Speise berühren, die mir von Nicht-Gottgeweihten angeboten wird. Ich gelobe mit großer Aufmerksamkeit, alles abzulehnen, was für den hingebungsvollen Dienst nicht förderlich ist. Dies erkläre ich mit großer Entschlossenheit. Bhaktivinoda fällt dem Herrn zu Füßen und bittet ihn um die Kraft, dass er alles, was schädlich für den hingebungsvollen Dienst ist, zurückweist. In einem westlichen Kulturraum ist besonders der Text 6, wo der Devotee sagt, er will an keinem Fest teilnehmen, was ihn an der ordentlichen Ausführung hingebungsvollen Dienstes hindert, und er will auch Verwandte und Familienangehörige als Fremde ansehen, wenn sie dem hingebungsvollen Dienst abgeneigt sind. Da hat mich vor einiger Zeit, was diesen Punkt betraf, eine Mutter angerufen von einem Devotee, die sich Sorge machte, jetzt als Fremde angesehen zu werden. Ich möchte euch zu dieser Liste von unförderlichen Dingen gerne eines erklären. Solange wir in dieser Welt sind, wird es nötig sein für einen Devotee, nach zwei Gesichtspunkten sich zu orientieren. Man nennt das eine das Loka-Vichar und das Tattva-Vichar. Loka-Vichar ist, dass wir uns nach den gesellschaftlichen Konventionen unserer Gesellschaft in gewisser Weise richten. Wenn uns also Eltern zum Familienfest einladen und wir wissen, dass sie im Herzen doch ganz gegen den spirituellen Weg sind, sollten wir trotzdem diese Einladung annehmen. Eine Beeinflussung von den hinderlichen Elementen kommt erst dann zu Trage, so sagt zum Tragen, so erklärt Bhaktivinoda Thakur, wenn wir mit großer, sagen wir mal, wenn wir emotional uns verwickeln lassen. Also wenn ein Devoti durch diese Welt hindurchgeht in einer neutralen Stellung, wird ihm die Welt nichts anhaben können. Erst wenn er emotional Anhaftung entwickelt oder auch emotional starke Ablehnung, wird er beeinflusst werden durch das, an das er entweder emotional haftet oder durch das, von dem er sich mit starker Ablehnung loslöst. Ein interessanter Punkt, der besonders für diejenigen von uns wichtig sind, die zum Beispiel einer Arbeit nachgehen oder vielleicht wie Alexander, die in der Heilpraktikerstube, in der sie agieren, alle möglichen Arten von Patienten empfangen, oder Nishinga Priya, die zur Verbrechungsbekämpfung mit dem Polizeiorchester von Berlin den Tätern nachläuft. Polizeiorchester, und das ist Nina Hagens. Erst wenn wir anfangen, Anhaftung oder starke Ablehnung Menschen gegenüber zu entwickeln, dann werden die uns, sagen wir mal, im spirituellen Sinne gefährlich werden. Gut. Es gibt also solche Ausnahmesituationen, wo wir durchaus Gemeinschaft pflegen, aber es vermeiden, diese starken Anhaftungen aufkommen zu lassen. So, wir singen das jetzt. Wir haben eine neue Melodie, glaube ich.
Tua Bhakti Pratikula Dharma Jatera Tua Bhakti Pratikula
Thank you. Oh,
So, Hare Krishna, liebe Devotees. Sehr schön, dass wir jetzt schon so weit sind und dem fünften, wie soll man sagen, den fünften Abschnitt, Dankeschön, den fünften Abschnitt des Sharanagati-Gedankens zuzuwenden. Das heißt in Sanskrit Pratikulya Vivarjanam, dass man die Dinge, die der reinen Hingabe gegenüber ungünstig sind, dass man die von sich weist. Hier kommt möglicherweise der Abschnitt, der für manche von uns am heikelsten sein wird, Hare Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur definiert diesen Punkt so: Das von sich weisen von Ungünstigen bedeutet, dass man das Gelübde auf sich nimmt: Ich entsage jegliche Aktivität, die nicht zu Krishna hinführt. Mit anderen Worten, man entsagt allem, was sich gegen den Dienst zum Herrn stellt und gegen den Dienst zu seinem Devotee und was sich der inneren Haltung der Hingabe entgegenstellt. Ich möchte euch sehr gerne zu diesem Punkt eine Lila von Chaitanya Mahaprabhu erzählen, was meines Erachtens ein ganz wichtiges Licht auf das Verständnis von diesem Punkt wirft. Chaitanya Mahaprabhu hatte einen Devotee, der genau eigentlich wie sein Bruder aus einer sehr hohen gesellschaftlichen Position stammte. Sanatan Goswami war genau wie Rupa Goswami Minister des Königs von Bengal, dem Nawab Hussain Shahab. Der König, der sich nicht in die Details der Regierung verstricken wollte, übertrug den beiden eigentlich die gesamte Herrschaftsgewalt. Sie waren also nach unserem heutigen Ermessen so auf der Stufe von Gerhard Schröder oder so. Nun, als sie Mönche wurden und Anhänger von Chaitanya Mahaprabhu, hat Lord Chaitanya ein sehr nices Lila mit Sanatan Goswami ausgeführt, wo er uns auf einen wichtigen Inhalt hingewiesen hat. Sanatan Goswami war durch seinen Umgang in der muslimanischen Fremdregierung von dem König, dem Nawab, das war ein Muslim, der Bengalen übernommen hatte, er war durch diesen Kontakt von der Hindu-Gesellschaft ausgeschlossen worden. Jemand, der mit einem Unberührbaren zusammenarbeitet, war selber unberührbar geworden. So dachte die damalige Hindu-Gesellschaft. Und aus diesem Grunde konnte Sanatan Goswami nicht in den Tempel von Jagannath Puri gehen. Denn die Brahmanas von Puri haben den schweren Erlass, dass also kein Nicht-Hindu da rein darf. Wir waren auch in diesem Tempel bei diesem Tempel gewesen und haben uns nicht in diesem Tempel bewegen können. Ich hatte dann jemand herausgefunden, den ich bestechen konnte, für $2,000 mich in der Nacht zu Jagannath zu bringen, aber ich habe davon abgesehen. Primär einfach aus dem Verständnis, dass selbst Haridas und Sanatan Goswami nicht dorthin gehen, und sekundär, weil ich das Geld nicht hatte. Es gibt jedoch einen Devoten hier in Abenteuer, eines der beiden Zwillingstöchter von Shyamala, die sich verkleidet hatte, die sieht ja ein bisschen dunkel aus, weil sie persischen Ursprungs ist, die sich verkleidet hatte als Orissa-Hindu-Mädchen und tatsächlich Jagannath gesehen hat. Wer ist es von den beiden? Radha Seva. Ja. So, Sanatan, der aus einer total tugendhaften Brahmana-Familie stammte, nahm diese soziale Ächtung an und wehrte sich nicht dagegen, selbst zu einem Zeitpunkt, wo er ein sehr angesehener Mönch war und schon Vaishnava-Literatur zusammenfasste, die ja später, sagen wir mal, die Grundlage fürs Vaishnavatum bildete. Eines Tages nun wollte Chaitanya Mahaprabhu ihn prüfen. Ihr wisst, nichts ist so schädlich im spirituellen Leben wie die Einbildung, ich bin ein großer Devotee. Weil man damit, mit dieser Selbsterhöhung, nichts anderes tut als eine Selbsterniedrigung. Nichts ist der Bhakti so zuträglich, so hinderlich, wie dieser falsche Stolz, der einer materiellen Sichtweise entspricht. Und Sanatana Goswami wurde jetzt geprüft. Chaitanya Mahaprabhu ließ durch einen Boten ihn bitten, zur Mittagszeit nach Yameshwara zu kommen. Das ist ein Tempel von Lord Shiva, der ziemlich an der Küste lag. Sanatana Goswami hatte zwei Wege, die er gehen konnte. Der eine, der schattige Weg, führte vorbei an den Toren von Lord Jagannath. Bei diesem Weg würde er hundertprozentig die Priester treffen, die nach ihren strikten Gelübden, wenn sie ihn sahen würden, erstmal wieder ein Bad nehmen mussten. Es war ein alberner sozialer Brauch, aber er bestand. Der andere Weg war ein Weg, dem ich niemandem zumuten möchte. Es war der Weg über den Strand. Dieser Weg war nicht schattig, sondern von der Sonne beschienen. Und jeder, der einmal in Puri war, zur Sommerszeit und ohne Schuhe den Strand belaufen hat, also das ist höllisch, das lässt sich nicht vergleichen mit dem Feuerlaufen, ne, wo Birkenholz genommen wird, oder eine bestimmte Art von Holz, sodass es den Füßen nicht gefährlich werden kann. Das ist glühend heißes Inferno. Barfuß. So, Sanatana Goswami kam mit großer Freude zu Chaitanya Mahaprabhu. Und Chaitanya Mahaprabhu fragte ihn gleich als erstes, welchen Weg hast du genommen, den schattigen oder den am Strand? Sanatana sagte, den über den Strand. Und wie geht es deinen Füßen? Gut, ich bin doch zu dir gekommen, sagte Sanatana Goswami. Warum bist du, sagte Mahaprabhu, nicht den schattigen Weg gegangen, sondern den Weg am Strand? Sanatan sagte, du weißt, ich bin von niedrigen Wesen. Ich habe Musulmanen gedient, die das Land unterdrückt haben und die Angriffe auf die Tempel gemacht haben. Für mich sehr niedrig und nicht für qualifiziert, die Priester zu stören, die auf dem Wege in das Innere des Tempels sind, um dort den Herrn zu dienen. Deswegen dachte ich mir, es ist besser für mich, wenn ich den bescheidenen Weg gehe und ihnen aus dem Weg gehe, um sie nicht zu stören. Chaitanya Mahaprabhu maß diesem ein Ereignis so viel Bedeutung dabei, dass er Sanatana Goswami begeistert umarmte und sagte, du bist ein wirklicher Devote. Weswegen ich dieses Lila erzähle, hat einen ganz bestimmten Grund. Es ist für uns, die wir vielleicht noch immer nicht so eine große Anziehung zu Krishna entwickelt haben, sondern zweigeteilt sind. Wir lieben Krishna schon und sind begeisterte Krishna-Devotees. Aber wir haben auch noch ein paar Anhaftungen an die materielle Welt. Es ist für uns deswegen manchmal schwierig, tatsächlich alles zurückzuweisen, was nicht hingebungsvolles Dienen fördert. wir mögen hier eine kleine Angewohnheit haben, hier eine kleine, im Englischen sagt man Idiosyncrasy, also eine Kauzigkeit, sagt man im Deutschen, an das wir festhalten, eine Charaktereigenschaften und so weiter. Und wenn wir hören, dass das fünfte Prinzip darin besteht, alles abzulegen, was mich nicht, wie sagte Bhaktivinoda Thakur, was mich nicht zu Krishna führt, dann denken wir, aha, dieses fünfte Prinzip ist heikel für mich. Doch bitte betrachtet einmal das Beispiel von Sanatana Goswami. Der spürte die Hitze des Sandes nicht, weil er ging ja zu Krishna, zu Chaitanya Mahaprabhu. So Dinge aufzugeben, das ist ganz wichtig, besonders auch im westlichen Kulturkreis und ganz besonders in Deutschland, wo der Mensch von einem großen 2 cm Dickkopf umgeben wird. Es ist sehr, sehr wichtig, auf dem Wege zu Krishna zu sein und sich auf dem Wege zu Krishna zu empfinden. In dem Augenblick, wo der Devote weiß, Mensch, ich gehe zu Krishna, in dem Augenblick wird es ihm leicht fallen, Dinge, die hinderlich sind, aufzugeben. Aber wenn wir Krishna aus dem Auge verlieren und uns jemand sagt, das ist vielleicht aufzugeben oder jenes aufzugeben oder wir noch eine Vorlesung hören, wo es um Aufgeben geht von ungünstigen Dingen, dann werden wir böse und gestört im Geiste. So, es ist ganz wichtig, dass wir bei den Betrachtungen, die jetzt folgen werden, verstehen, wir können dann ungünstige Dinge am besten aufgeben, wenn wir eine Krishna-Erfahrung machen, wenn wir Krishna näher kommen. Ich glaube, viele von hier sitzen da und wissen, wie es war, als sie damals die Zigarettenschachtel weggeworfen haben. Ich weiß nicht, ob manche von euch haben nie geraucht. Ich glaube, Krishna Nandi, du hast nie Fleisch gegessen und nie geraucht. Ne? Das war. Aber manche haben schon geraucht. Jetzt komisch, sich das vorzustellen, dass man mal geraucht hat. Aber es gibt das unter uns, ne? Dass man geraucht hat. Das ist durchaus. Hare Krishna. Kinder. Und wir alle wissen, dass es uns leicht gefallen ist, die letzte Zigarette aufzugeben oder wegzuschmeißen, als wir wussten, ich komme Krishna näher, es ist besser mit Krishna, als heißen Rauch zu schlucken und cool zu wirken. Die klassische Liste von Dingen, die man aufgeben sollte, wird uns von Rupa Goswami aufgelistet. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha jnana sangascha lolyamcha sharpi bhakti vinashyati. Er sagt, unser hingebungsvolles Dien wird verdorben, wenn man zu sehr verstrickt wird in die folgenden 6 Aktivitäten. Mehr zu essen als nötig oder mehr Gelder anzusammeln als nötig. Zweitens, sich zu stark zu bemühen für weltliche Dinge, die sehr schwer zu erreichen sind. Drittens, unnötig über weltliche Themen zu sprechen. Viertens, die Regeln in den Schriften nur auszuführen, um ihnen zu folgen und nicht um spirituellen Fortschritt zu machen. Oder, also diese Regeltreue, Pharisäertum, oder die Regeln und Regulierungen der Schriften abzulehnen und unabhängig und launenhaft zu handeln. Fünftens sollte man aufgeben, die Gemeinschaft mit weltlich gesonnenen Menschen, die keinerlei Interesse haben. Und sechstens sollte man vermeiden, gierig nach weltlichen Errungenschaften zu sein. Nun, bei all diesen Dingen, die man aufgibt, was ist wohl das zugrunde liegende Prinzip? Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Dinge aufgeben, ohne zu verstehen, was das Prinzip ist, das wir aufgeben müssen. Oder was heikel ist, was uns behindert im spirituellen Leben. Krishna, Kala und Karuna.
Dass man höheren Geschmack hat.
Das grundlegende Prinzip ist, dass man keinen höheren Geschmack hat. Dann das soll man aufgeben.
Wenn man was aufgibt, muss man erstmal was anderes.
Wenn man was aufgibt, muss man erstmal was anderes haben. Ja, also ich sammle jetzt nur. Danke.
Das, was Krishna Isha Lohanahan Bhogi nennt, dass ich bin der Genießer und der Kontrollierende.
Was aufgegeben werden sollte, ist die Haltung, die Krishna bezeichnet in der Gita. Ich bin der Kontrollierende und der Genießer. Was noch?
Materielle Wünsche.
Materielle Wünsche.
Man muss aus Liebe zu Krishna aufgeben und nicht für sich selbst.
Man sollte aus Liebe für Krishna etwas aufgeben und es nicht für sich selber aufgeben. Erwin?
Materielle Gemeinschaft.
Materielle Gemeinschaft sollte man aufgeben. Ja, Entschuldigung, Birgit. Keine Abhängigkeiten entstehen lassen. Und nur von Krishna abhängig zu sein. Birgit? Ich habe dich akustisch.
Alles dient dazu, sich immer an Krishna zu erinnern und ihn zu vergessen.
Alles sollte dazu dienen, sich an Krishna zu erinnern und ihn nicht zu vergessen. Robertus.
Ja, Macht, man sollte aufgeben, Macht zu versuchen, auf andere Macht auszuüben oder sie unter Kontrolle zu machen.
Ja. Man sollte versuchen, aufzugeben, Macht auf andere auszuüben oder sie unter Kontrolle zu bringen. Liebe Devotees, letztendlich kommt es darauf an, eine materielle Sicht aufzugeben. Eine materielle Sicht, die uns dazu führt, zu versuchen, die Welt, die uns dazu führt, die Welt als genussreich zu sehen oder als ein Ort, wo wir durch die Kontrolle über andere glücklich werden können. Diese materielle Sicht ist dafür verantwortlich, dass er bestimmte wie soll ich mich ausdrücken, Anarthas, unerwünschte Eigenschaften in unserem Leben unvermeidlich sind. Wenn wir eine spirituelle Sicht haben, dann kann das nicht passieren, dass wir Anarthas entwickeln. Ich möchte über ein heikles Thema sprechen, nämlich sexuelle Anziehung. Ich werde jetzt nicht so ins Detail gehen, da gibt es bestimmt einen legitimen Bereich der Anziehung im Grihastha-Dasein. Ich möchte jetzt aber über das sprechen, was man als unakzeptabel bezeichnen würde. Wenn ich eine Frau als ihren Körper sehe, oder wenn ich einen Mann nur als Körper sehe, dann passiert das, dass eine Anziehung entstehen kann auf dieser Ebene, die wenig Sinn ergibt. Wenn ich aber meine Sicht so schule, dass ich sie als spirituelle Seele sehe, dann schaue ich mir das ganz anders an. Zum Beispiel, wenn diese andere Perspektive hilft uns frei von Anziehung zu werden, ein gesunder Mann zum Beispiel, der eine Tochter hat, wird sagen, ich bin zu jeder anderen Frau angezogen, aber das ist meine Tochter, die muss versorgt werden, die braucht einen Schnuller nicht, wenn sie 16 oder 18 alt ist. Die braucht Nahrung und so weiter. Jeder gesunde Mensch, der nicht verkorkst ist, wird das so sehen. Plötzlich, durch diese andere Perspektive, vergeht seine Anhaftung, die durch materielle Wünsche bewirkt ist. So müssen wir auch, wenn wir mit unerwünschten Angewohnheiten fertig werden wollen, unbedingt lernen, unsere Sicht zu trainieren, eine spirituelle Sicht zu entwickeln, die uns hilft, sagen wir mal, nicht herunterzufallen. Es gibt einen Text im Padma Purana, der sehr genau das analysiert. Und Dieser Text sagt, wo wir vorsichtig sein müssen, wo praktisch die Unglücksmomente geschehen können in unserer Sicht, die uns dazu bringen, auf die materielle Ebene zu kommen in unserem Leben. Wenn man auf die materielle Ebene kommt in seinem Leben, ist es sehr, sehr leicht möglich, dass man Anathas entwickelt, unerwünschte Angewohnheiten und auch Vergehen gegen Devotees macht und gegen. Ich möchte euch den Text gerne jetzt vorlesen. Bitte hört genau zu, es ist ganz wichtig für die, die den Sanskrit-Text gerne finden möchten und nochmal aufschlagen wollen. Der ist Arche Vishnu Shiladir Gurushu Naramatir Vaishnave Jati Budhir. Also Arche, so fängt er an, Vishnu. Ich werde ihn gleich in Deutsch vorlesen. Derjenige, der die folgende Sicht entwickelt, wird sicherlich ein Bewohner der niedrigen Ebenen. Wer immer den Deity des höchsten Herrn als tote Materie sieht und glaubt, der Deity bestehe aus Holz, Stein, Metall, der hat diesen Fehler gemacht. Oder wenn man den spirituellen Meister, der ein Gefährte des Herrn ist, als einen gewöhnlichen Menschen betrachtet, der wie alle anderen auch sterben muss, dann befindet man sich auf der materiellen Ebene. Oder wenn man ein Vaishnava mit entsprechend seiner Herkunft betrachtet, dann ist man auch auf der materiellen Ebene. Oder wenn man das Wasser, was die Füße eines reinen Devotis oder was den höchsten persönlichen Gott gewaschen hat, für gewöhnliches Wasser hält, das Charanamrita, auch auf der materiellen Ebene. Solches Wasser hat nämlich die Kraft, die schlechten Auswirkungen des Kali-Zeitalters zu beseitigen. Wer glaubt, dass die heiligen Namen des höchsten Herrn oder Mantren, die ihn gewidmet sind und alle Sünde vernichten können, gewöhnlicher Klang ist, befindet sich auch auf der materiellen Ebene. Oder wer glaubt, der höchste Herr, Lord Vishnu, sei auf der gleichen Ebene wie die Halbgötter, auch er befindet sich auf der materiellen Ebene. Nicht so? Diese materielle Sicht müssen wir unbedingt vermeiden. Wir müssen Sichtübung machen. Immer Brillenträger wird das so erwähnt. Also die sollen dann so. Also wenn man das öfters macht, müsste man keine Brillen tragen. Also wenn das bei Anandini funktioniert, dann mache ich es auch. Und dann so. Und so gibt es auch verschiedene Übungen, die ein Devotee machen muss, um vor der materiellen Sicht bewahrt zu werden. Das Allerwichtigste ist es, im täglichen Umgang mit Devotees zu lernen, die Devotees richtig zu sehen. Das ist nicht eine einfache Übung, aber eine Übung, die wir zumindest, an die wir einfach herankommen können. Wenn wir mit Devotees Gemeinschaft haben, sollten wir versuchen, ihre spirituellen Eigenschaften zu sehen und keine, die Devotees nicht mit materiellen Augen zu sehen. Wenn immer Devotees bei Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur im Ashram Schwierigkeiten hatten und aneinander gerieten, hat Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur die beiden Kontrahenten oder Streithähne zusammengebracht und hat gesagt, er war ja schließlich der Singha-Guru, der Löwenguru, dem musste man folgen. Jetzt soll der eine den anderen lobpreisen. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr jemanden wirklich, wo die Chemie nicht stimmte oder wo ihr sogar regelrecht enttäuscht wart, den jetzt Lob zu preisen? Also alles andere, man würde lieber den Tassen voll mit Saft gegen den Kopf werfen, als ihn lobpreisen. Das ist eine größere Entsagung, als in die Himalayas zu gehen. Aber die Devotees haben das machen müssen, weil er war ja schließlich der Simha-Guru. Und da haben sie gesagt, ja, also Krishna, das ist Prasadam, das ist gut. Denn und Balaram das trägt Tilak, das ist gut an ihm. So, erst ging das also recht mühsam und nach einer gewissen Zeit hat man vielleicht Dinge gefunden. Ich habe das mehrmals mit Devotees gemacht. Es gab einen Devotee, der hat mir regelrecht jedes Mal immer wieder aufs Neue, man sagt dazu in Norddeutsch, dann ans Bein gepinkelt. Das sind böse, auf böse Art und Weise, so habe ich es empfunden, übel nachgeredet und Politics gemacht. Und das tat mir recht weh, weil ich mich nicht richtig verstanden fühlte. Aber ich habe dann diese Übung mal gemacht. Was findest du denn gut an diesem Devotee? Und nach einer langen Liste von Punkten, also dass er Prasadam isst und dass er Tilak trägt, kam ich langsam in die höheren Gefilden und verstand, dass hinter diesen ständigen Korrekturen, die er mir also auf ungewöhnliche Art und Weise erteilen wollte, nichts anderes war als seine große Loyalität seinem spirituellen Meister gegenüber, so wie er Prabhupada verstand. Und das fand ich sehr gut, diese Eigenschaft. Und konnte so auch mit dieser Wertschätzung, nachdem ich zu diesem Punkt gekommen war, mein Verhalten ihm gegenüber dahingegen ändern, dass ich ihn nicht ständig beunruhigt habe. So von allen Plätzen, wo die materielle Sicht uns am wenigsten hilft, ist wirklich die Gemeinschaft sind wirklich die Devotees oder Vergehen gegen die Devotees am schwerwiegendsten. Was soll man machen, wenn man bei Devotees Fehler sieht? Rupa Goswami widmet dieser Frage einen von 11 Texten, die er als den, wie soll ich mich ausdrücken, aus einer Textsammlung, die er als den Essenz der Unterweisung bezeichnet. Upadeshamrita oder den Nektar der Unterweisung eigentlich. Es gibt nur 11 Texte, in denen er die gesamte Lehre Mahaprabhus zusammenfassen will. Und einen dieser Texte widmet er, mehrere Texte widmet er dem Umgang mit Devotees, dass man, wie man vertraulich Umgang pflegen sollte. Und einen dieser Texte widmet er der Frage, was man macht, wenn man Fehler bei anderen entdeckt. Ganz, ganz wichtiges Thema. Denn der Umgang mit Devotees ist die Wurzel für Bhakti. Und wenn wir an der Wurzel Fehler haben, kann aus dem Baum nichts werden. Mit anderen Worten, Bhakti kann sich nicht entwickeln, wenn wir keinen guten Umgang mit Devotees pflegen. Ich möchte euch jetzt den Text gerne vorlesen. Drishtais vabhavo janiter vapushashadosher napakritatvamiha bhakta janasya pashyet gangam basham nakaluk buddha vena panka. Vena heißt Schaum. Brahma dravatvam upagachati Nidamahi. Wenn ein reiner Devoti in seinem ursprünglichen Krishna-Bewusstsein verankert ist, identifiziert er sich nicht mehr mit dem Körper. Solch ein Devoti sollte nicht mit materialistischer Sicht gesehen werden. Man sollte es übersehen, wenn ein Devotee einen Körper hat, der in einer niedrigen Familie geboren wurde. Oder ein Körper, der eine schlechte Ausstrahlung hat. Oder ein Körper, der deformiert ist. Oder einen kranken oder infirm, kränklichen Körper. Nach der gewöhnlichen Sicht mögen solche Unvollkommenheiten gegenwärtig sein im Körper eines reinen Devotees. Doch obwohl man solche anscheinenden Defekte sieht, kann der Körper eines Devotees nicht verunreinigt werden. Es ist doch genauso wie das Wasser der Ganga, was manchmal während der Regensaison voll mit Blasen, Schaum und Schlamm ist. Das Gangeswasser selbst wird niemals verunreinigt. Diejenigen, die fortgeschritten sind in ihrem spirituellen Verständnis, werden im Ganges baden, ohne den Zustand des Wassers in Betracht zu ziehen. Die wichtigste Eigenschaft von einem Devotee, der Krishna-Bewusstsein praktiziert, ist Sadalata. Sadalata wird oft übersetzt als Simplicity, aber es ist noch mehr. Es heißt mehr so gerade herausdenken oder die Essenz suchen. Wenn wir mit Devotees zusammenkommen, müssen wir uns angewöhnen, das ist eine Sichtübung, die Essenz zu suchen. Dann wird man glücklich. Sie geben sich Krishna hin oder bemühen sich. Und weil sie die Reinheit anstreben und auf dem Weg zur Reinheit sind, können wir sie in einem gewissen Sinne schon als reine Devotees ansehen. So, ich möchte euch alle bitten oder inspirieren in eurem Leben, diese Sichtübung zu machen, diese Augenübung. Wenn ihr einen Devotee seht, seht die Essenz bei dem Devotee. Genauso wie bei der Ganga. Wenn ihr die Mutter Ganga seht, obwohl sie Schaum mit sich führt und so weiter, seht die Essenz. Und ich kann euch einen Tipp geben. Macht die gleiche Übung, wenn ihr eine Ansammlung von Devotees, wie zum Beispiel die internationale Gesellschaft für den Versuch, Krishna bewusst zu werden, betrachtet. Stört euch nicht an, es sind, sagen wir mal, man kann diese Dinge zur Kenntnis nehmen, wo Raum zur Verbesserung ist und auch daran, muss sogar daran arbeiten, diesen Raum der Verbesserung zu verbessern. Aber man sollte niemals entmutigt werden, wenn auf dieser menschlichen Ebene oder organisatorischen Ebene Dinge geschehen, die unter Umständen nicht gerade hundertprozentig ermutigend sind. Um es höflich auszudrücken. Oder schlichtweg einfach entmutigend sind. Man soll sehen, worum geht es dabei bei der ganzen Sache. Und dann kann man das Prinzip retten gegenüber der Fehlanwendung des Prinzips. Und glücklich und inspiriert bleiben. Schön. Ihr merkt vielleicht bei dieser bei diesem Thema, was ist ungünstig? Wir sollen das Ungünstige ablegen. Habe ich nicht angefangen, eine ganz ausführliche Liste von ungünstigen Dingen zu machen. Denn ich kam mir darauf an, die materielle Sicht, die allen ungünstigen Dingen, die wir vielleicht noch tun und an denen wir vielleicht sogar anhaften, aufzudecken und eine Übung zu geben, wie man die materielle Sicht verändern kann. Das Padma Purana hatte uns mehrere Dinge genannt. Man sollte die Dedis richtig sehen, man sollte den heiligen Namen richtig sehen, den spirituellen Meister richtig sehen, die Devotees richtig sehen und so weiter. Gut. Hare Krishna. Wir haben jetzt sechs Minuten über die Zeit gegangen. Ich werde hier enden. Wir haben morgen, weil wir heute zwei Punkte gemacht haben, noch die Gelegenheit zu fragen. Ich fand es sehr, sehr nice, wie wir diskutiert haben. Ich hoffe, dass wir morgen noch ordentlich noch andere Diskussionspunkte aufspüren und darüber diskutieren. Ich möchte euch jetzt bescheiden bitten, nach der Arati um 19.30 Uhr hier wieder herzukommen zu dem Abend Es lebe das Theater. Es wird was ganz Interessantes werden, was sehr Schönes, wo ganz tiefe Dinge rauskommen können. Bitte versucht rechtzeitig euch einzufinden, sodass wir dann das machen können. Ich will sagen, dieser Work, Es lebe der Theater, ist absolut unterhaltsam, spirituell tief und überhaupt nicht langweilig. Es tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen über die Zeit gegangen bin und nicht zum Diskutieren komme, aber wenn wir jetzt, das machen wir morgen. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna! Hare Krishna.